Tech und Rara.
Vielleicht ist die erste Frage, die wir uns da stellen, ist, inwieweit ist überhaupt Technologie die Lösung? Und Technologie ist in der Regel ein Teil der Lösung, aber die beste Technologie nützt natürlich nichts, wenn wir Menschen die falsch einsetzen oder für die falschen Probleme einsetzen und so weiter. Ne? Das heißt, ne, wir müssen, wenn man mit der Frage, welche Art von Problemen wir mit Hilfe von Technologie heute besser in den Griff bekommen, natürlich genau diese genau hinschauen.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Moin zu Tech und Rara, dem Tech-Podcast der Netzpiloten. Übrigens, dieser Podcast ist ein Teil des Brand 1 Podcast-Netzwerks. Schaut da also auch gerne mal vorbei und hört euch die ganzen anderen tollen Podcasts an. Aber erstmal hört ihr euch diesen Podcast an. Mein Name ist Moritz Land, ich bin sowas wie der Moderator dieses Podcasts und unterhalte mich hier regelmäßig mit sehr interessanten und spannenden Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen ExpertInnengebieten und versuche rauszufinden, worum es in den jeweiligen Themengebieten geht, mit denen sich diese Personen eben sehr, sehr gut auskennen. Und versuche irgendwie ja Fragen zu stellen, das für euch so ein bisschen verständlich zu machen und auch immer rauszufinden, welche Rolle Technologien darin spielen. Und das habe ich auch diese Woche wieder getan, und zwar habe ich mich mit Dr. Thomas Ramge unterhalten. Der ist Sachbuchautor, Keynote-Speaker und Moderator und hat eben ganz, ganz viele Bücher geschrieben und Vorträge darüber gehalten, im Grunde über technologische Innovationen und was sie mit uns machen, was sie mit der Gesellschaft machen, und so auch in seinem neuesten Buch On the Brink of Utopia, das er gemeinsam mit Rafael Laguna de la Vera geschrieben hat, wo es eben ja um so radikale Innovationen geht und darum, dass wir diese radikalen Innovationen oder sogenannte Sprunginnovationen brauchen, um ja die Probleme, die uns als Menschheit irgendwie so bevorstehen, vielleicht lösen zu können und wie man das eben fördern kann und was Innovation eigentlich ist und so. In seinem Sprint-Podcast unterhält er sich außerdem mit eben sogenannten Hippos, also Leuten, wird er im Podcast noch erklären, die sehr geeignet dafür sind, für diese Innovation irgendwie herbeizuführen. Und das ist ein super, super spannendes Thema. Das macht total optimistisch. Das macht auch total viel Spaß, Thomas zuzuhören. Und ich kann euch die Folge wirklich sehr wärmstens empfehlen. Und in dem Sinne würde ich sagen, halte ich jetzt auch meinen Mund und wir fangen einfach an und hören uns mal die Folge an. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Dr. Thomas Ramge. Schön, dass du da bist erstmal.
Danke Moritz, danke, dass ich bei dir sein darf.
Ja, ich freue mich sehr auf das Thema heute. Wir sprechen nämlich heute im weitesten Sinne eigentlich über das Buch, das du gemeinsam mit Rafael Laguna geschrieben hast, Brink of Utopia, beziehungsweise nicht nur über das Buch an sich, sondern natürlich auch über das, was in diesem Buch drinsteht und über die Gedanken, die darin verarbeitet werden. Also du bist ja Sachbuchautor, du hast wahnsinnig viele Sachbücher geschrieben, du hältst Keynotes, du arbeitest für die Sprint und du arbeitest jetzt habe ich einen kleinen Hänger.
Einstein Center Digital Future.
Am Einstein Center Digital Future, dankeschön. Genau, und das heißt, du beschäftigst dich aber eben ganz viel mit technologisch getriebenen Innovationen, könnte man vielleicht so sagen, und so ein bisschen der Auswirkung, die auf unsere Gesellschaft haben. Und in The Brink of Utopia geht es ja, wenn ich es mal so ganz, ganz stumpf zusammenfassen darf, geht es ja im Wesentlichen darum, wie können wir mit Hilfe von Innovationen die Probleme, die uns bevorstehen, beispielsweise mal die Klimakatastrophe, aber auch andere Probleme, mit denen die Menschheit irgendwie so konfrontiert ist, wie können wir die lösen? Das ist ja soweit das Oberthema. Und da lass uns vielleicht auch direkt einfach mal einsteigen. Und zwar habe ich beim Lesen gemerkt, ihr macht eine starke Unterscheidung oder ihr definiert das Wort Innovation. Vielleicht sollten wir das hier auch einmal tun, was eigentlich für dich Innovation ist und wie Innovation vielleicht häufig verstanden wird.
Genau. Also es gibt viele Arten der Innovation und jede Art der Innovation hat natürlich ihre Berechtigung. Unser Buch behandelt vor allen Dingen die radikalen Innovationen oder wie wir sie in Deutschland ja jetzt oft nennen, Sprunginnovationen. Der Begriff innovare im Lateinischen bedeutet ja jetzt erstmal erneuern. Und der bedeutet nicht Dinge ein bisschen besser machen. Es ist immer gut, Dinge ein bisschen besser zu machen. Und die deutsche Volkswirtschaft, die deutschen Unternehmen waren in den letzten 60, 70 Jahren auch sehr, sehr gut darin, sogenannte inkrementelle, schrittweise Innovation in ihre Produkte zu bringen, haben damit Weltmärkte erobert in allen möglichen Nischen. Aber die Innovationsgeschichte ist natürlich zunächst erstmal geprägt von Erfindungen, Erkenntnissen, die dann zu Innovationsdurchbrüchen führen. Also die plötzlich Dinge nicht ein bisschen besser machen, sondern Lösungen für technische Probleme oder für soziale Probleme anbieten, die es vorher nicht gab. Die Dinge viel, viel besser machen als all das, was wir vorher kannten. Und das ist jetzt die Art der Innovation, mit der wir uns in unserem Buch beschäftigen, mit der sich die Bundesagentur für Sprunginnovation vor allen Dingen beschäftigt, nämlich jene Art von Innovation, wo es davor und danach gab. Mhm. Also, ne, es gibt eine Zeit vor dem Buchdruck. Und es gibt eine Zeit nach dem Buchdruck. Mhm. Es gibt eine Zeit vor dem Automobil, es gibt eine Zeit nach dem Automobil, es gibt eine Zeit vor den optischen Linsen und eine danach und vor dem Penicillin und eine danach und so weiter. Ne? Und das heißt, unser Blick richtet sich jetzt erstmal auf die Frage, wie erhöht man die Wahrscheinlichkeit, dass jene Durchbruchstechnologien, Innovationen in die Welt kommen? Sodass auf der einen Seite die Welt davon stark profitieren kann, indem wir vielleicht mit Kernfusion das Energieproblem lösen oder endlich mal ein Medikament bekommen gegen die Demenz, also diese Geißel des Menschheits, oder dass wir in der Onkologie, also in der Krebstherapie, viel, viel besser werden, als wir das heute sind. Oder ne, eine Pflanze finden, die den Hunger im globalen Süden sehr, sehr viel bekämpfen kann. Mhm. Und die Frage, die mit der wir uns beschäftigen, ist, ne, wie schaffen wir es, dass Deutschland und Europa, aber natürlich auch die Welt insgesamt, mehr von sogenannten Sprunginnovationen hervorbringt, die das Leben von ganz, ganz vielen Menschen besser macht und hoffentlich von keinem einzigen Menschen schlechter macht.
Was ich mich gefragt habe, und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Frage ist, die bei dem einen oder anderen auch aufgekommen oder auch aufkommen würde und auf die du aber sicherlich eine Antwort hast. Bei dieser Vorstellung von, es gibt Probleme und wir erfinden was auch ganz radikal ist und dann lösen wir das. Das setzt ja voraus, dass das alles Probleme sind, die durch sowas generell lösbar sind. Und da ist natürlich immer so ein bisschen die Idee hinter, ich brauche dafür etwas, was ich noch nicht habe. Ich brauche irgendwie mehr, um ein Problem zu lösen. Und da gibt es ja kritische Stimmen. Das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, aber ich finde den Standpunkt schon auch spannend. Die sagen, ich suche nach mehr, um etwas zu lösen. Also du hattest ja Kernfusion gesagt, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, ne? Also so irgendwie Atomkraft, so ja, dann habe ich was Neues, damit kann ich dieses Energiethema irgendwie total gut lösen. Auf einmal kann ich viel mehr Energie machen, aber dadurch entstehen wieder andere Probleme. Und dann hangle ich mich eigentlich sozusagen so von Problem zu Problem. Wie siehst du das? Also muss Innovation immer bedeuten, ich nehme etwas, was ich noch nicht habe, ich mache irgendwie mehr, oder ist das Bild davon zu einfach?
Komplizierte Frage, ne, die man so ein bisschen unterteilen muss. Vielleicht ist die erste Frage, die wir uns da stellen, ist, inwieweit ist überhaupt Technologie die Lösung? Und Technologie ist in der Regel ein Teil der Lösung, aber die beste Technologie nützt natürlich nichts, wenn wir Menschen die falsch einsetzen oder für die falschen Probleme einsetzen und so weiter. Ne? Das heißt, ne, wir müssen, wenn man mit der Frage, welche Art von Problemen wir mit Hilfe von Technologie heute besser in den Griff bekommen, natürlich genau genau hinschauen. Wo ist das menschliche Verhalten das Problem? Und wo kann eine neue Technologie, weil sie zum Beispiel Energie nachhaltig, grün, billig zur Verfügung stellen kann, tatsächlich ein großer Teil der Lösung, weil wenn ich überschüssige grüne Energie habe, ich damit ganz, ganz viele tolle Sachen machen kann. Ich könnte, wenn ich viel zu viel Energie habe, zum Beispiel CO2 wieder aus der Atmosphäre saugen und könnte den Klimawandel damit tatsächlich bekämpfen. Oder ich kann Wasser entsalzen und kann Menschen, die heute keinen guten Zugang zu Trinkwasser haben, viel, viel besser mit Trinkwasser versorgen. Oder ich kann mit zu viel Energie oder mit überschüssiger grüner Energie vielleicht Pflanzen wachsen lassen, die Hunger bekämpfen und so weiter. Umgekehrt ist es so, dass die Grundfrage, was nützt eine neue Technologie, tatsächlich viel stärker in den Mittelpunkt gerückt werden muss, wenn wir über Innovation reden. Die letzten 20 Jahre, oder vielleicht auch 30 Jahre, insbesondere im Silicon Valley, wurde Technologie entwickelt, die als hoch innovativ verkauft wurde, aber das Leben, unser Leben vielleicht bequemer gemacht hat, aber hat es radikal verbessert. Und dann sind wir eben bei der Frage, plötzlich löst Technologie Probleme, die wir gar nicht haben. Also, ne, wir konnten ja auch schon vor Amazon einkaufen oder wir konnten auch schon vor Uber Taxis bestellen und wir konnten auch schon vor Airbnb in Urlaub fahren. Und ich habe überhaupt nichts gegen Online-Shopping. Ich habe auch nichts dagegen, irgendwie private Wohnungsvermittlung im Internet zu machen. Finde ich total super. Nur wir sollten vielleicht dann nicht so tun, als ob das die Art von Technologie und die Art von technologisch basiertem Geschäftsmodell ist, die unser Leben wirklich, wirklich besser machen als Individuen und schon gar nicht als Gemeinschaften, Gesellschaften oder gar als Menschheit. Und insofern ist der Ausgangspunkt sowohl in unserem Buch On the Brink of Utopia, aber auch, ne, Raphael Licht und ich Vorträge dazu halten, immer die Frage erstmal, wofür brauchen wir eigentlich Innovation / radikale Innovation, Sprunginnovation? Und da haben wir so eine Art Suchraster entwickelt, dass wir die Maslow'sche Innovationspyramide nennen, wo wir einfach, das kennen viele natürlich, du kennst es, viele von euren Hörern kennt es natürlich und Hörerinnen, ist ne, so eine Pyramide, die schaut, welche menschlichen Bedürfnisse gibt es und was sind die wichtigsten, die stehen so unten auf der Pyramide und die weniger wichtigen, ganz oben steht dann irgendwie die Selbstverwirklichung, nichts gegen Selbstverwirklichung ist auch wichtig, aber irgendwie erstmal gesund sein, ein Dach über dem Kopf haben, gutes Essen haben, gute Bildung bekommen und so, das ist schon ein bisschen wichtiger. Und wenn wir jetzt gucken, wo wurde in den letzten 20, 30 Jahren besonders viel in Innovation investiert, dann ist es eher oben an der Spitze und nicht so gar so stark unten an der Basis, wo die eigentlich wichtigen Probleme gelöst werden können. Und darauf zu gehören dann zum Beispiel, ne, Gesundheit. Es ist total, oder es war zumindest lange Zeit sehr, sehr einfach, irgendwie für 10 Minuten Lieferdienste ganz, ganz schnell ganz, ganz viel Kapital einzusammeln. Aber frag mal die Leute, die an radikalen biomedizinischen Innovationen arbeiten, also endlich in der Onkologie vorankommen wollen oder in der Demenz vorankommen oder gegen Parkinson vorankommen können, in den neurologischen Krankheiten und so weiter, die haben es verdammt schwer, viel Kapital zu bekommen. Hm. Und das ist gewissermaßen der erste Blick, der zusammenhängt mit der recht komplexen Frage, die du gestellt hast, wo wir eine Neuorientierung, eine neue Perspektive suchen und zu sagen, lasst uns mal überlegen, wofür wir wirklich technische neue Lösungen brauchen, von denen ganz, ganz viele Menschen sehr stark profitieren können. Und wenn wir dann nur die Maslow'sche Innovationspyramide angucken, dann fällt uns doch auf, auf den unteren ein, zwei Ebenen, Sicherheit, Gesundheit, Bildung und so weiter, da gibt es doch einen erheblichen Innovationsbedarf und da sollten wir den Blick hinlenken und dann passiert nicht das, was du gerade beschrieben hast, ne? So irgendwie so, wir haben irgendeine neue Technologie und für die suchen wir uns dann unser Problem. Nee, wir haben schon genug Probleme. Und wir haben schon genug Probleme, bei denen die Technologie, eine radikal bessere Technologie, einen sehr, sehr wertvollen, manchmal den entscheidenden Beitrag leisten kann.
Ja, das leuchtet mir ein, das verstehe ich. Und du hast es ja auch gerade schon angerissen, dass es für Lieferdienste als Beispiel halt sehr viel einfacher war, irgendwie Kapital zu finden und einfach Geld zu kriegen für die Innovation. Ich habe das jetzt gerade, das können die Hörer natürlich nicht sehen, in Anführungszeichen gesagt, das Wort Innovation in dem Kontext. Und das wäre ja dann so ein bisschen die Folgefrage, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen mehr in diesen Bereichen irgendwie innovieren und wir wollen da irgendwie weiter vorankommen. Aber es hat ja einen Grund, dass das in den letzten Jahren nicht so viel passiert ist. Und wenn ich das richtig verstehe, ist ja dieser Grund, dass einfach sich Geld besser machen lässt mit diesen Scheininnovationen. Und wie kann man jetzt sozusagen, und das ist jetzt auch wieder eine sehr große Frage, aber wie kann man jetzt den Weg finden dahin, dass man irgendwie eine Innovationskultur schafft, in der eben diese menschlichen Bedürfnisse, die eher weiter unten sind in dieser Pyramide, im Vordergrund stehen?
Also erstmal muss man sich dafür entscheiden. Gesellschaften müssen sich dafür entscheiden. Also man muss erkennen, dass es hier einen Bedarf gibt. Und wie in unserem Buch, da schlagen Raphael und ich ja so eine Art siebenschrittiges Verfahren vor, wie wir eben dahin kommen, dass wieder mehr Sprunginnovationen, die der Menschheit wirklich nützen und nicht nur den Kapitalgebern oder den Gründern nützen, wie wir davon mehr in die Welt bekommen. Und der erste Schritt ist, dass man erstmal guckt, wie innovativ ist das eigentlich, was wir zurzeit haben. Und das haben wir gerade ja gemacht. Wir haben im Grunde gerade festgestellt, also für die richtig großen Probleme waren wir vielleicht gar nicht so innovativ, wie man glauben könnte, wenn man dieses ganze Innovationsgeplapper aus dem Silicon Valley sich anhört. Oder wir glauben, in gewisser Hinsicht glauben wir nur, dass wir in so wahnsinnig innovativen Zeiten leben. Im zweiten Schritt heißt es dann, dass eine Gesellschaft und auch Gründerinnen und Gründer, die irgendwie gerne möchten, dass Gesellschaft und Planet besser dastehen, als es heute in vielerlei Hinsicht der Fall ist, müssen sich Gründer und Gründerinnen entscheiden, wir möchten Probleme lösen, die wir als solche wahrnehmen. Und das ist nicht so schwer, die zu identifizieren. Also Klima, Gesundheit, Armut und so weiter. Der dritte Schritt wäre dann, dass man sagt, man muss diejenigen fördern, die dazu eigentlich in der Lage sind, diese Sprunginnovation hervorzubringen. Das sind in der Regel wissenschaftsnahe, oft Forschende, sind Nerds, die eine Mission haben, die irgendetwas entdeckt haben im Labor, sagen wir irgendwie eine Möglichkeit, Bioplastik viel besser, viel günstiger, viel, viel, viel intelligenter herzustellen, als das heute möglich ist. Und diesen Leuten müssen wir dann Bedingungen schaffen, dass sie nicht im Bildungssystem oder später im Forschungssystem entweder aussortiert werden oder sie zumindest große Hürden haben, überwinden müssen, bevor sie aus ihrer Idee dann ein Startup gründen können, das dann eben mit Förderung und später mit Marktkapital ihre Lösung skalieren kann, in die Welt tragen kann. Diese Leute, die nennen wir bei der Bundesagentur für Sprunginnovation freundlich Hippos, also so nicht, weil die aussehen wie Nilpferde, sondern weil wir sie als High Potential sehen. Das sind oft auch gar nicht so ganz einfache Charaktere, das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber das sind halt irgendwie Nerds, die irgendwie ein ganz, ganz tiefes Interesse an irgendetwas haben. Wenn sie das nicht hätten, dann würden sie gar nicht auf diese Ideen kommen, die eventuell die Welt verändern können. Das sind Leute, die sind sehr resilient, die kriegen im Laufe ihrer Karriere schon ganz schön oft irgendwie eins übergebraten, aber das macht ihnen nichts aus, die stehen dann immer wieder auf. Und es sind eben Leute, die, das hört sich erstmal so selbstverständlich an, das sind Wissenschaftler, die eine Wirkung in der Welt erfahren wollen. Das ist nicht immer so bei Wissenschaftlern, das denkt man nur. Also viele Wissenschaftler wollen Grundlagenforschung betreiben und wollen Erkenntnis erhöhen. Und wie diese Erkenntnis dann in die Welt gelangt und da irgendwas verändert, das sollen andere machen. Das ist auch total legitim. Niemand, kein Grundlagenforscher muss dazu gezwungen werden, Startups zu gründen oder sollte dazu gezwungen werden, Startups zu gründen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die, die es wollen, gute Bedingungen haben. Daher sind wir an dem Punkt, glaube ich, auf den deine Frage einzielt. Und dazu müssen Staat und Markt künftig besser zusammenarbeiten. Wir haben heute die Situation, dass viele der Leute, die im Grunde eine Sprunginnovation potenziell erschaffen können, dass die in etwas reingeraten, was man in der Innovationsforschung das Tal des Todes der Innovation nennt, nämlich dann hat die staatliche Förderung hat irgendwie aufgehört. Also die haben dann irgendwie ihren PhD noch bezahlt bekommen und so und haben irgendwie eine tolle Erkenntnis gemacht und haben vielleicht auch noch irgendwie einen Postdoc-klasse Erkenntnis bekommen. Aber wenn sie dann weitermachen wollen, dann müssen sie entweder die akademische Laufbahn einschlagen. Aber wenn sie gründen wollen, kriegen sie vom Staat keine Förderung. Und vom Venture-Kapital, also von denen, die eigentlich ja dafür im Innovationssystem, man theoretisch sagen würde, das sind diejenigen, die radikal neuen Ideen finanzieren wollen, die sind dummerweise gar nicht so risikobereit, wie der Begriff Risikokapital andeutet. Nämlich das sind dann eben ganz oft, insbesondere in Europa, Unternehmen, die erwarten, dass sie im Durchschnitt eine 20-prozentige Nachsteuerkapitalrendite bekommen. Und die irgendwie verstanden haben, dass wenn sie eine saubere Mischung an digitalen Portfolio irgendwie in die Welt stellen, da irgendwie gut mit klarkommen, aber die nicht bereit sind zu sagen, ich muss einen Deep Tech Gründer, der aus der Wissenschaft kommt, von Max Planck oder wo auch immer, von der Uni, TU München in Deutschland oft oder natürlich dann in Amerika. Also ich gebe dem jetzt für den nächsten radikal besseren biomedizinischen Wirkstoff mit einer sehr, sehr hohen Gefahr, dass das Ding scheitert, erstmal 10 Millionen und dann irgendwann auch mal 100 Millionen, dass er mal richtig Gas geben kann. Das gibt es viel zu selten. Das gibt es, aber das gibt es viel zu selten. Und deswegen müssen wir, um dieses Tal des Todes zu überbrücken, also da, wo viele der radikalen Innovatoren dann irgendwie austrocknen, müssen wir deutlich kürzer machen, indem der Staat länger diese wissenschaftsnahen Innovatorinnen und Innovatoren fördert. Das ist unter anderem das, was in Amerika zum Beispiel die DARPA macht, also der Forschungsarm des amerikanischen Militärs, und in Deutschland jetzt auch die Bundesagentur für Sprunginnovation, aber auch andere Überlegungen, die in die Richtung gehen. Also das ist ja ein großes Thema in der Forschungsförderung, dass man länger in die sogenannte Translation, also in die Übersetzung in den Markt, mit investieren muss. Und gleichzeitig müssen wir unter den Kapitalgebern wieder ein größeres Bewusstsein schaffen, vielleicht auch steuerliche Anreize, ein paar regulatorische Tricks irgendwie anwenden, dass die wieder stärker bereit sind, wirklich ins Risiko zu gehen und nicht relativ sich im Marktwetten platzieren, sondern wetten auf Technologien, von denen halt in der Tat ein bisschen unklar ist, ob die klappen oder nicht. Mhm. Na, und wenn du dir dieses Bild vorstellst, links ist die staatliche Förderung, rechts ist die Marktförderung, und zwischen links und rechts gibt es eine große Lücke, dann muss der Staat weiter nach rechts rücken und der Markt muss weiter nach links rücken, und dann wird diese Lücke geschlossen. Und dazu, ne, das ist erstens natürlich eine staatliche Entscheidung, und gleichzeitig gibt es aber auch eben unter den Venture-Kapitalgebern immer mehr, die das auch so sehen und das verstanden haben und die Investitionen in sogenannte Deep-Tech-Innovationen, die steigen auch. Sie könnten schneller steigen, das wäre schön, aber im Grunde braucht es, und das ist die jetzt etwas lange Antwort auf eine relativ kurze Frage von dir, ein neues Verständnis im Zusammenspiel von Staat und Markt, damit die radikalen Innovatorinnen und Innovatoren nicht austrocknen, nicht verhungern im Tal des Todes der Innovation.
Das finde ich total spannend, weil es ja auch diesen Gedanken wegnimmt von wegen, viele sind ja der Überzeugung, wenn man so diese ganzen Probleme angeht, dann geht das halt primär über so Regulierung von staatlicher Seite. Und das ist ja so eine ganz andere Sichtweise. Also das eigentlich ja, für mich hört sich das so ein bisschen so an, wie du sagst, diese beiden Seiten. Und beide arbeiten irgendwie oder versuchen gemeinsam dafür zu arbeiten, dass es diesen Bereich gibt, in dem diese Innovationen gemacht werden können. Also es gibt Leute, die sind da sehr prädestiniert für, aufgrund ihrer Persönlichkeit, aufgrund ihrer Intelligenz, auf was auch immer. Und eigentlich ist doch, wenn ich das jetzt nochmal so in meinen Worten zusammenfasse, das Ziel, dass die möglichst gut, möglichst effizient an ihren Themen, an ihren Innovationen, potenziellen Sprunginnovationen arbeiten können. Und dafür brauchst du sozusagen dieses Zusammenspiel. Und da, um noch weiterzugehen, ich verlasse mich nur auf irgendwie Markt und Geld und so im Sinne von, das regelt sich schon von alleine. Das hast du ja gerade gesagt, haben wir gesehen, hat nicht funktioniert. Und wahrscheinlich, das würde ich jetzt mal so draus schlussfolgern, das andere Extrem, also das ist alles sehr staatlich getrieben, es ist nur staatlich getrieben, das funktioniert auch nicht, sondern es muss beides sein.
Das ist, das zumindest hat die Geschichte gezeigt, dass das sehr gut funktioniert. Und das Interessante ist, das Beispiel, an dem man das am besten sieht, sind die USA. Ne? Bei uns herrscht ja oft so der Mythos, dass die USA irgendwie so das kapitalistischste und deswegen marktgetriebenste Land der Welt sind. Also spätestens seit dem Inflation Reduction Act hat auch der Rest der Welt verstanden, die USA investiert massiv, aber richtig massiv staatlich in neue Technologien. Mhm. In dem Fall vor allen Dingen Chips and Science Act, in Chip-Technologie, aber auch in grüne Technologien, in biomedizinische Technologie und so weiter. Und das Interessante ist, das hat in den USA eine große Tradition. Also Silicon Valley gäbe es nicht ohne die großen staatlichen Investitionen in die Chip-Industrie, auch dann in militärische Forschung da in Kalifornien. Und insofern könnte man sagen, interessanterweise wir Europäer, die wir jetzt erstmal so den Ruf haben, besonders staatsnah zu sein, wir haben zwar in die Grundlagenforschung investiert, aber wir haben dann nicht in die Innovation investiert. Die Chinesen haben natürlich ein etwas anderes Spiel, ne? Das spielen die auch ziemlich gut, aber in der Tendenz kommen die natürlich von der staatlichen Investitionen, haben aber nun mal ihr Marktsystem auch so aufgestellt, auch wenn da der Markt, wenn der Staat in der Innovation noch eine größere Rolle spielt als jetzt in USA. Aber auch da sehen wir im Grunde eine Mischung aus Markt und Staat, die Innovation voranbringen. Und in dem Fall macht es die Mischung. Und weil du das in Stichwort Regulierung noch gesagt hast, das ist auch eine interessante Ambivalenz. Also in gewisser oft verhindert natürlich Regulierung Innovation. Also oft ist ist weniger Regulierung für Innovatoren besser. No. Mhm. Und gleichzeitig braucht es auf der anderen Seite, kann zum Beispiel staatlicher Vergabe extrem stark Innovation fördern. Das hat man zum Beispiel beim BioNTech oder bei den mRNA-Impfstoffen in der Corona-Krise gesehen. Man sagt immer, endlich hat man die Regularien, also quasi den Zulassungsprozess radikal verschlankt in dieser Notsituation. Das ist der eine Teil, weniger Regulierung. Und gleichzeitig ist der Staat viel stärker reingegangen. Warum? Weil er die Abnahme garantiert hat. Es gab im Grunde in dem Moment, wenn es war klar, dass wenn dieses Produkt, also der Staat hat das Risiko der Produktentwicklung im Grunde zum großen Teil finanziert, ja. Und in dem Fall hat das auch prima geklappt. Und ne, insofern, auch an den Beispielen kann man schön sehen, dass es eben das richtige Zusammenspiel von Staat und Markt braucht. Der Staat muss im Klein-Klein deutlich weniger regulieren, Bürokratie abbauen, all die Themen, die jeder Gründer sehr, sehr gut kennt. Und nur so Sachen wie jetzt die europäische KI-Verordnung, der AI-Act, da glaubt dann Brüssel, dass sie wahnsinnig stolz sind, dass sie dann wieder irgendwie die KI regulieren. Frag mal die europäischen KI-Startups, was die davon halten, ob der Frage, ob sie das wettbewerbsfähiger macht. Mhm. Und gleichzeitig kann Europa und können die europäischen Staaten könnten sehr, sehr viel Gutes tun, indem sie mehr KI-Anwendungen aus Europa einkaufen würden. Und dann würde die Innovation und die Wertschöpfung auch hier stattfinden. Aber da sind sie leider nicht so stark drin.
Ja. Und wie kann man jetzt in dieser Vorstellung von irgendwie Innovationskultur sicherstellen, dass das nicht so eine sehr elitäre Geschichte wird? Also, dass eben viele Menschen daran teilhaben können. Im Buch fiel auch durchaus das Stichwort, mal so Richtung Open Source zu gucken, was man davon lernen kann.
Ja, also jetzt definitiere, also der Begriff Elite, den würde ich jetzt gar nicht so negativ sehen, wie es bei dir jetzt angeklungen hat. Du brauchst eine Forschungselite. Ja, also diese Hypos, die sind natürlich in ihrem Sinne elitär, weil sie eine ganz, ganz kleine Gruppe sind von Menschen, die wahnsinnig hart daran arbeiten, dass sie überhaupt in die Lage versetzt werden, diese Sprunginnovationen, die zu entdecken und dahin zu kommen, dass sie potenzielle Kandidaten werden, die auch tatsächlich dann erfolgreich umsetzen zu können. Was aber wichtig ist, oder ne, glaube ich, wenn ich deine Frage ein bisschen anders frame, dann ist Raphael, der ja selbst ein Open Source lange Jahre als Open Source Unternehmer sehr erfolgreich war, und ich, der zusammen mit Viktor Meyer-Schönberger stark über offene Datenzugänge, stark zu den offenen Datenzugängen gearbeitet hat, auch völlig klar, dass zu den wichtigsten Ressourcen der Innovation heute eben der Zugang zu Wissen und zu Basistechnologien gehört. Und da ist in der Tat, kann man aus den Mechanismen von Open Source und aus den Mechanismen von Open Data, also Viktor und ich würden das eher Datenzugangsrechte nennen, kann man sicherstellen, dass mehr potenzielle Hypos oder Hippos, also diese Nerds mit Mission, Zugang zu den Ressourcen bekommen, die sie dann in die Lage versetzen, ihre Sprunginnovation heranzusetzen. Und der dritte Aspekt ist das, was man ja so unter dem Begriff, also wir haben jetzt Open Data und wir haben Open Source und wir haben dann auch noch Open Innovation. Also ein Ökosystem schaffen, wo große und kleine Spieler relativ offen gemeinsam in so einer komischen Mischform aus Wettbewerb und Kooperationspartner zusammenarbeiten. Ne? Und insofern, das nennt man in der Innovationsforschung Co-Opetition, ne? In so einem interessanten Mischverhältnis stehen von Wettbewerb und Kooperation. Ne? Und das ist irgendwie ein Paket, deswegen haben wir in dem Buch auch ein ganzes Kapitel gewidmet, was in unserer Wahrnehmung stark unterschätzt wird. Wir müssen in der Tat mehr Forschenden Zugang zu den Technologien und zu den Informationen und digitalen Informationen, ergo Daten, verschaffen, mit denen sie dann irgendwie ihr Ding nach vorne bringen können. Und dann, und insofern stimmt dann auch schon dann demokratisieren wir im Grunde die Ressourcen der Innovation und davon werden alle profitieren. Umgekehrt ist es so, dass im Grunde zum Beispiel Datenmonopole oder geschlossene Systeme in der IT oder Herrschaftswissen von Firmen, die dann damit nichts machen, schlecht für die Innovation sind. Man könnte auch hart formulieren, kein Zugang zu Daten, zum Beispiel medizinischen Daten, zu gewähren, ist Diebstahl am Fortschritt. Mhm. Denn das bedeutet, ne, dass ne, irgendjemand sitzt auf einem Haufen wertvoller medizinischer Daten, die sind zum großen Teil, vielleicht sogar öffentlich finanziert und ich verwehre den Zugang für Leute, die mit diesen Daten vielleicht was ganz anderes anfangen könnten, als das, wofür die ursprünglich mal gesammelt wurden. Und wenn ich das als Gesellschaft nicht mache, wenn ich diese Datenpools nicht öffne, wenn ich Open Source nicht fördere und auch Basisstrukturen von Open Source nicht zur Verfügung stellen, wo Innovatoren dann klasse Sachen mitmachen kann. Und wenn ich kulturell nicht dazu komme, dass wir nicht verstehen, dass Innovation natürlich Mannschaftssport ist, Wettbewerb und Mannschaftssport, dann verschenken wir uns jede Menge Potenzial mit neuer Technologie, bessere Lösungen für die großen Probleme unserer Zeit zu finden.
Ja. Ja, ich, als du das gerade gesagt hast, mit diesem Spannungsfeld zwischen irgendwie Kollaboration, aber halt auch Competition, also so dieses, man ist irgendwie ein Team, aber irgendwie, da war mein Bild so, dass es nicht darum geht, ich will das hier gewinnen, sondern dass die Beteiligten, und das kennt man ja vielleicht auch manchmal von sich selber, wenn man irgendwie an Dingen arbeitet, wo man irgendwie Bock drauf hat und wo man auch mit gemeinsam, dass es auf der einen Seite eben dieses unter Gleichgesinnten an was arbeiten, was einem ja auch begeistert, also das ist ja auch so ein bisschen die Notwendigkeit dahinter und gleichzeitig aber schon auch der Wille von, ich will hier auch einen Impact haben, also gar nicht, ich will am Ende die Innovation besitzen, sondern ich will da mit dran gewirkt haben, ich will meine Ideen sollen da drin sein. Ich möchte vielleicht zu denjenigen gehören, die was Wichtiges rausgefunden haben und so. Und dass da dann auch irgendwie ein Stück weit die Competition liegt. Und das war auch so eine Frage, die irgendwie so ein bisschen in meinem Kopf aufgekommen ist, wenn wir sozusagen auf diese Lösung setzen, zu sagen, Innovation für sehr gesellschaftlich relevante Probleme, dann könnte man ja fragen, wenn jetzt Firma XY Krebs heilen kann, dann hat nur Firma XY das Wunderheilmittel irgendwie gegen Krebs. Wer hat denn ein Anrecht auf so eine Innovation und wem gehört das dann? Und das sind ja auch so Fragen, über die man sich vielleicht Gedanken machen muss.
Klar, ne, da spielen die klassischen Fragen des Patentrechts eine Rolle. Patente haben auf der einen Seite natürlich den großen Vorteil, dass sie Anreize dafür setzen, dass Firmen überhaupt in Innovation investieren. Weil sie wissen, ich habe jetzt hier ein tolles Medikament entwickelt, dann habe ich aber jetzt auch 15 oder 20 Jahre Zeit, das Recht exklusiv damit Geld zu verdienen. Das ist die eine Seite und der andere Pol ist, ne, ein zu restriktives Patentregime führt einfach dazu, dass zu wenige, dass die Medikamente zu teuer bleiben und dass sie nicht im globalen Süden zum Einsatz kommen und so weiter. Und in der Regel liegt die Wahrheit ja eher in der Mitte als in den Polen. Und wir brauchen einfach für unterschiedliche Domänen auch unterschiedliche Anreizmodelle und unterschiedliche Monetarisierungsmodelle. Aber wir haben heute in vielerlei Hinsicht bei den Daten und bei den IT-Tools und so weiter eben im Grunde die glückliche Situation, dass das Rohstoffe für Innovation sind, die man tatsächlich kostenlos zur Verfügung stellen kann oder nahezu kostenlos zur Verfügung stellen kann. Und in der Tendenz ist es so, dass natürlich Wissen teilen in der Regel ein großer Gewinn für die Menschheit ist, sowieso per se, aber insbesondere für die Innovation. Und dass in der Regel oder in der Tendenz die Kulturen, wo Wissen nicht geteilt wird, und zwar manchmal aus finanziellen Gründen, aber nicht nur aus finanziellen Gründen, zu dominant sind. Und ne, Raphael und ich sprechen uns jetzt in unserem Buch nicht dafür aus, irgendwie Patente komplett abzuschaffen. Das wäre vermutlich nicht die richtige Lösung. Aber im Grunde fast überall offener, zumindest mit Erkenntnis, offener mit Daten, offener mit IT-Tools umzugehen, mehr zu teilen, mehr zu kooperieren und dann am Schluss durchaus Wettbewerbsmechanismen dann auch über, ja, natürlich, ne, über Markterfolg und so entscheiden zu lassen. Wie soll es denn anders sein? Mhm. Und es gibt von einem amerikanischen Innovationsforscher Louis Branscombe so dieses schöne Bild der Darwin Sea of Innovation. Und also so, dass der stellt sich das vor wie so ein artenreiches Riff, wo ganz viele Arten irgendwie miteinander leben. Und dann gibt es die Putzerfische, die helfen den großen Fischen und die gehen dann irgendwie eine Symbiose ein. Und dann gibt es aber nicht die großen Fische, die kleinen, aber der kleine Schwarm kann auch sehr erfolgreich sein, der Schwarm aus kleinen Fischen. Und wir müssen da einfach irgendwie, ne, viel mehr in Ökosystemen denken, die in sich relativ offen sind und trotzdem die Wettbewerbselemente behalten. Und das Patentregime ist in unserer Wahrnehmung ein Tick zu strikt in den meisten Bereichen.
Okay. Ja, das leuchtet mir ein. Also ich verstehe auch, dass das komplett wegzunehmen, dann auch irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen den Geschwindigkeitsfaktor, den dieser Wettbewerb hat, eben, dass jetzt den auch zu weit abmindern würde. Aber ja, wahrscheinlich ist es auch schwer, das kann man wahrscheinlich auch nicht pauschal beantworten, weil, wie du sagst, die Wahrheit liegt oft irgendwie in der Mitte.
Es gibt Branchen, in denen wäre weniger Patent sinnvoll. Das ist auch empirisch nachweisbar. Mhm. Und es gibt Branchen, da sagt man, die sind nicht so wahnsinnig innovativ, weil es auch nicht so wahnsinnig viel Anreize gibt, innovativ zu sein. Und da würden jetzt auch Patente nichts helfen, aber es würde, ja, es würde mehr teilen, mehr Wissen teilen helfen. Und ne, das sind Elemente, die in der Innovation, wo man empirisch auch gut nachweisen kann, dass kooperative Systeme langfristig innovativer sind und erfolgreicher sind als rein wettbewerbsorientierte Systeme.
Ja, aber das erfordert natürlich, dass weil am Ende geht es ja auch da irgendwie um Menschen, dass halt die Beteiligten da so ein bisschen über diesen vielleicht kurzfristig verlockenden rein Wettbewerbsgedanken so ein bisschen hinausschauen und das so ein bisschen auch im Blick behalten, ne, und verstehen, dass diese Systeme so funktionieren, dass sie am Ende wahrscheinlich mehr profitieren, wenn sie kooperativer sind. Das bringt mich so ein bisschen zu dem in meinem Kopf irgendwie abschließenden Thema. Wir haben es schon so leicht angerissen, die Frage mit den Eliten, die ging schon ein bisschen in die Richtung. Und zwar geht es ja auch in Brink of Utopia um das Thema Teilhabe und um das Thema, und das finde ich ist auch generell aktuell irgendwie ein spannendes Thema, wer ist jetzt sozusagen für was in diesen ganzen Prozessen zuständig? Und ich meine, was wir jetzt ja schon ziemlich klar festgelegt haben, ist, die sogenannten Hippos sind eher dafür zuständig, Innovation zu machen. Dann gibt es Menschen, die aufgrund ihrer oder Unternehmen Wirtschaftsmacht irgendwie das fördern können. Dann gibt es Regierungen, die das auf eine andere Art und Weise wieder fördern können. Aber wenn jetzt sozusagen, also da gibt es ja noch einen ganz großen Teil der Menschen, die am Ende von diesem Problem und den entsprechenden Lösungen ja auch irgendwie betroffen sein könnten. Und wie kann man jetzt dafür sorgen, dass das, was die wollen, dass das irgendwie auch mit da einfließt?
Also eine Gesellschaft muss sich darauf verständigen, für welche Probleme sie jetzt Lösungen sucht und welche Art von Lösung. Mhm. Und bei vielen Themen ist es irgendwie total evident, da braucht man ja gar keinen Diskurs für. Niemand hätte was dagegen, wenn es endlich ein bezahlbares Demenzmedikament gibt. Mhm. Also völlig offenkundig. Mhm. Jedem ist klar, dass der Klimawandel ein menschheitsbedrohendes, vielleicht sogar existenziell menschheitsbedrohendes Problem ist und dass wir an vielen Stellen hier Lösungen brauchen, die in der Summe den Klimawandel so schnell zumindest in den Griff bekommt, dass die Welt nicht vorher aus den Fugen gerät oder die Kipppunkte erreicht werden. Ja. Und wenn du sagst, ne, wie bildet sich, wenn du jetzt den Begriff der Teilhabe einführst, dann ist klar, dass in einem demokratischen Prozess per Teilhabe alle Bürgerinnen und Bürger in diesen Diskurs eingebunden werden sollen und müssen und das ja in einem demokratischen Willensbildungsprozess auch sind. Mhm. Und dann gibt es natürlich die kleinen Sachen, ne? Irgendwie so, dass du sagst, irgendwie ja, musst da inklusiv vorgehen, musst allen Zugang schaffen, die da nicht so leicht Zugang haben. Aber gewissermaßen der wichtigste Mechanismus, sowohl bei der quasi bei dem Diskurs darüber, was ist eigentlich das Ziel, als auch bei möglichst vielen Menschen dafür zu gewinnen, dazu zu helfen, die technischen Lösungen zu finden, ist Bildung.
Ja.
Also der größte Schlüssel zur Teilhabe ist, sind die Menschen informiert genug, sind sie eloquent genug, sind sie interessiert genug, sind sie informiert genug, bei diesem Willensbildungsprozess kompetent und aktiv mitzumachen.
Ja.
Und ja, und das ist natürlich ein großes Problem bei, wenn wir dann gucken, wo stehen unsere Bildungssysteme, nicht nur in Deutschland, aber ja, auch in Deutschland. Aber lass mich noch eine Sache anfügen, die uns auch sehr, sehr wichtig ist und die ja das siebte Kapitel unseres Buchs ausmacht. Nämlich, wir brauchen, das hängt schon auch mit der Teilhabe zusammen, vor allen Dingen einen anderen Blick oder man könnte auch sagen, eine andere Mentalität im Umgang mit Innovation. Mhm. Nämlich, ne, wir sind ja auch in Deutschland sehr gut darin, das Glas eher als halb leer zu sehen und nicht als halb voll. Wir sind ziemlich gut darin, irgendwie Energie zu verschwenden, weil wir gar nicht glauben, dass die Lösung kommen kann oder dass eh nichts mehr zu gewinnen ist. Und insofern ist Pessimismus und Technologiepessimismus auch sowas wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn wir immer nur darüber reden, dass ja doch eigentlich alles so schwierig ist und so schlecht vorankommt und so, dann raubt uns der Pessimismus in so einer negativen Abwärtsspirale die Energie, die wir eigentlich bräuchten, um die technischen Lösungen, die dann in einem so zu technischen System, also im Zusammenspiel von Mensch und Maschine, die Dinge deutlich besser regelt, als wir das zurzeit sehen. Und insofern endet unser Buch, und das daher kommt ja auch der Titel, On the Brink of Utopia. Also wir leben im Grunde, wenn wir alles richtig machen, aufgrund der Technologien, die wir zur Verfügung haben, ja an der Schwelle zu einer Utopie. Mhm. Natürlich, ne? Buchtitel übertreiben wir immer ein bisschen, die wollen ja auch Bücher verkaufen, aber im Kern ist der Gedanke, dass wir zurückfinden müssen zu einem Optimismus, der uns dabei hilft, ein Zielbild zu zeichnen von einer Welt mit Technologie, die viel besser ist als die, die wir zurzeit haben. Und wenn wir das tun, dann setzt etwas ein, was der Philosoph Ernst Bloch mal die konstruktive Kraft der konkreten Utopie genannt hat. Haha, da kommt der Titel her. Mhm. Ne? Der einfach sagt, so wie Pessimismus eine negative Spirale in Gang setzt, kann Optimismus eine positive, energieschaffende Spirale nach oben in Gang setzen. Und deswegen brauchen wir auch endlich mehr Optimismus. Wir müssen daran glauben, dass die Zukunft besser werden wird, als sie heute ist, weil nur wenn wir daran glauben, dann entwickeln wir die Idee, diese bessere Zukunft auch zu gestalten. Und da spielt Teilhabe dann auch wieder eine gute Rolle. Und da müssen wir uns auch alle selbst fragen, welchen Beitrag leisten wir denn gerade in die Dinge schlecht reden oder zu sagen, ja, geil ist es nicht, aber es geht besser und wir kriegen es besser hin.
Ja, genau. Und es kann besser werden. Und ich glaube, woran ich bei sowas auch immer denken muss, ist, wenn Leute so richtig gute so Wissenschaftskommunikation betreiben, also cool, verständlich erklären, was gerade so alles passiert, warum das passiert und was das für Potenziale hat und so. Und ich glaube, das ist sowas, was einfach viele, viele Menschen halt einfach mitnehmen kann, weil sie dann also nicht mehr das Gefühl haben, da kommen jetzt so krasse Innovationen, ich verstehe die überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, was da passiert und irgendwie auf einmal soll ich jetzt irgendwie, also passieren hier einfach Dinge, die für mich gar nicht mehr nachvollziehbar sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch durchaus den Optimismus so ein bisschen steigert, wenn einfach ein bisschen, also das ist ja auch, hast du ja auch gesagt, ne, Bildung, aber da musste ich gerade irgendwie einfach dran denken, weil ich so dachte, das ist das, was bei mir oft so ein, boah, cool, also ne, wie du sagst, der Pessimismus, ich kann mich davon nicht freimachen, also auch ich bin, merke dann manchmal, dass ich denke, ja, ist irgendwie eh alles schwierig und so, aber wenn man dann anfängt, sich über diese, und ich habe da auch in der Vergangenheit einen Podcast zu gehabt, da ging es auch so darüber, wie man über Zukunft nachdenken sollte und da war auch die Idee, anstatt sich Gedanken darüber zu machen, was irgendwie schlechter werden könnte oder was wegfallen muss, damit so, sollte man eher darüber nachdenken, wie eine wünschenswerte Zukunft aussieht, also in einer positiv formulierten Variante. Was hätte ich denn gerne? Was wünsche ich mir denn? Ich wünsche mir vielleicht irgendwie, keine Ahnung, schöne Natur, viel Natur, dass ich irgendwie nicht so Angst vor Krankheiten haben muss. Und jetzt gerade so ein bisschen holprige Beispiele, aber anstatt darüber danach zu denken, ja, ich würde dann halt, keine Ahnung, auf mein Auto verzichten oder ich muss, also, weil das ist natürlich sofort was Negatives und gerade in Deutschland ist das die größte Red Flag, die man in jeder Diskussion irgendwie anbringen kann, gefühlt.
Nee, die Lösung ist dann ja ein Elektroauto für 10.000, für 100.000 Dollar. Das ist dann ja offenkundig die Lösung.
Das ist dann die Lösung, ja. Das ist halt wieder, das ist wahrscheinlich ein Beispiel für diese iterative Innovation.
Ja, nein. Gottes Willen, ich habe auch nichts gegen Elektroautos. Sie sind besser als Autos mit Verbrennungsmotor, aber natürlich ist das Auto per se nicht die Lösung, die sinnvolle Lösung für die Mobilität der Zukunft oder eher nur in Ausnahmefällen. Genau. Aber wenn du gute Laune haben willst, dann empfehle ich dir doch, dass du auch mal meinen Sprint-Podcast anhörst, weil da interviewe ich ja diese ganzen Nerds mit Mission, die alle total optimistisch sind, dass sie ihre eigene, die weltverbessernde Sprunginnovation hinbekommen. Das werden nicht alle von denen schaffen, aber weil die so fest dran glauben, werden es relativ viele schaffen oder sie haben zumindest die Chance, das zu schaffen. Und das ist im Grunde für mich auch immer das, was mich an Tagen, an denen ich auch nicht so gute Laune habe, wenn ich in die Zukunft gucke, immer wieder hochzieht. Ich schaue mir die Leute an, die eben an diesen Lösungen arbeiten, die mit unfassbar viel Energie und unfassbar viel Kompetenz eben dazu beitragen, dass die Chance, dass wir bald ganz, ganz tolle Medikamente haben und dass wir endlich die grünen Energiethemen noch schneller vorankommen, als das zurzeit der Fall ist. Wobei, da sind wir ganz gut vorangekommen. Ne? Also so, jetzt außer in Deutschland. In Deutschland sind wir nicht so gut vorangekommen, leider. Aber das ist ja quasi politische Dysfunktionalität und keine technische. Mhm. Oder in der Armutsbekämpfung oder im Klimawandel. Ich glaube, wenn ich dann mit den Leuten spreche und wenn ich denen zuhöre, dann kriege ich wieder gute Laune, dann glaube ich wieder dran, dass das Glas nicht nur halb voll ist, sondern dreiviertels voll ist und dass wir das schon alles hinbekommen und dass wir dann tatsächlich auf der Schwelle, auf dem Sprung zu einer Utopie leben und wir nur dafür sorgen müssen, dass wir jetzt eben die richtigen Entscheidungen treffen, die uns es ermöglichen, eine Utopie zu gestalten. Letzte Anmerkung, in dem Moment, wo man die Utopie erreichen würde, ist sie übrigens keine mehr. Also eine Utopie kann es per Definition nicht geben, aber ja. Der Weg dahin macht Laune. Und wenn wir kurz davor sind, dann fallen uns bestimmt noch viel, viel mehr Lösungen für die Probleme ein, die wir dann immer noch haben.
Ja, es bilden sich dann immer neue Utopien. Das macht natürlich Sinn. Ja, in dem Sinne, das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Also ich empfehle euch nochmal ganz warm das Buch On the Brink of Utopia von Dr. Thomas Ramge, Entschuldigung, nochmal Haspler gehabt, von Dr. Thomas Ramge und Rafael Laguna de la Vera. Ich hoffe, ich habe den Namen entsprechend gut ausgesprochen.
Soweit ich weiß, ja.
Ja, sehr gut. Und auch da, wir verlinken euch natürlich das Buch und auch den Sprint-Podcast, wo du dich, wenn ich das richtig im Kopf habe, zweimal im Monat mit eben diesen Leuten unterhältst, den Nerds mit Missionen und wo du sagst, und das kann ich bestätigen, das Ganze macht ein positives Gefühl. Ich bin auch transparent. Ich habe gerade bei so Innovationsthemen schnell die Neigung, so den Kritiker raushängen zu lassen, so ja, und irgendwie, keine Ahnung, und ist das wirklich so? Aber auch als ich mich mit dem Buch beschäftigt habe, bin ich sehr, sehr schnell von diesem Optimismus angesteckt worden und hatte sehr, sehr schnell das Gefühl, okay, Moment mal, das ist diese kritische, pessimistische Stimme ist vielleicht doch nicht das, was uns irgendwie weiterbringt. Und deswegen, ich kann es sehr empfehlen. Vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß und es hat dir gefallen. Und an die HörerInnen da draußen natürlich auch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer gilt, falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik in alle möglichen Richtungen habt, dann schreibt uns gerne an techundtrara@netzpiloten.de. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann abonniert uns gerne oder lasst uns eine Bewertung da auf den gängigen Plattformen. Das hilft uns am allermeisten. Und wie gesagt, checkt das Buch aus, checkt den Podcast aus.
Danke, Moritz. Danke, dass ich bei dir sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Jederzeit. Tschüss.
Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terra.